über das Gebet. Und wir wollen den Herrn bitten und Großes vom Herrn erwarten. Erwarte viel von Gott. Gott hat so viel zu geben. Wer sagt, meine ist Gold und Silber. Weißt du, die Erde gehört dem Herrn. Wenn wir sagen, ja, Deutschland gehört das Land. Deutschland gehört überhaupt nichts. Oder den Amerikanern oder den Russen. Nein, Gott gehört das Land. Gott gehört die Erde. Und deshalb, da kann jeder wohnen, wer da will. Ob es Türke ist oder Deutscher ist oder Russe ist oder Chinesisch, es spielt keine Rolle. Gott gehört die Erde. Und Gott ist ein Hörer der Gebete. Und wenn wir ihn bitten, wir dürfen ihn bitten. Gott sagt sogar, bitte, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ich möchte über das Gebet sprechen. Aus einem Psalm lese ich hier, mein Gott, höre mein Gebet, wenn ich dich bitte, und erhöre meine Stimme. Weißt du, man muss mit Gott laut sprechen. Erhöre meine Stimme, nicht nur meine Gedanken, wenn ich zu dir rufe. Zu dir rufe ich, Herr, zu dir rufe ich, Herr. So redet der Psalmist hier. Ich darf Gott um Verständnis bitten, für mich selbst erbitten, für mein Haus Gottes Segen erbitten, für meine Arbeit, für meine Gesundheit, für alles, was es auch ist. Er versteht mich, Halleluja. Gott versteht mich, Gott weiß, wie es um mich steht, was ich brauche, was mir fehlt. So, und er sagt, ich will mich für dich einsetzen. Ich habe starke Worte, starke Gedanken heute und ich möchte dich bitten, bleib dabei und hör, was alles über das Thema Gebet heute gesagt werden kann. Morgen wird das Thema sein, überwinde deine Probleme. Wir haben alle Probleme und ich werde heute und morgen über einige Probleme von uns selbst sprechen, was uns betrifft, in eigener Sache. Aber ich möchte, dass wir einfach mit Gott rechnen, erwarte Gottes Hilfe, Gottes Beistand. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott ist größer als alles. Als alles. Als der Jupiter, Sonne, als irgendeine Galaxie, irgendein Sternennebel, die Milchstraße, Gott ist größer. Er hält das Universum in seiner Hand. Ich möchte über den großen Gott sprechen und ich bin von Gott begeistert. Bis heute hat Gott mich nicht enttäuscht und uns geführt und geleitet. Dann am kommenden Freitag, so Gott will, und wir leben. Und da ist der Juli schon rum. Verstehst du, so schnell vergeht die Zeit. Man fragt sich, wo bleibt die Zeit? Und dann wird man wieder älter, was auch immer. Am Freitag wird das Thema sein, mach deine Berufung fest. Es sind gute Themen. Ich werde in eine ganz bestimmte Richtung die nächste Zeit predigen. Es geht mir um ein paar Sachen, das Reich Gottes hier in Berlin. Und wir wollen weitermachen. Dann am Samstag werden wir das Thema haben, Gott will dich befördern. Und dann schütze dich vor Verführung. Und warte auf den Herrn, harre auf den Herrn, vertraue Gott. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Dein Herz, nicht dein Verstand, nicht dein Portemonnaie oder die Leute sich wünschen, sondern was dein Herz, eigentlich was Gott sich wünscht, das wird er uns geben. Preis dem Herrn. So, Gott setzt sich für uns ein, er ergreift für uns Partei. Wenn dich auch alle verlassen, dich alle auch enttäuschen, Gott ist treu. Halleluja. Durch Jesus und den Heiligen Geist haben wir eine Stimme bei Gott im Himmel. Wir haben Fürsprecher. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Das ist zuerst mal das eine. Und dann habe ich einen hohen Priester, Jesus Christus, der seinen Preis für mich bezahlt hat, mich erkauft hat. Und er spricht für mich. Und alles, was ich dann in seinem Namen bitte, das wird uns gegeben werden. Wir müssen viel mehr in Jesu Namen bitten und viel mehr erwarten. Jesus, in deinem Auftrag stehen wir hier, in deinem Auftrag dienen wir, für dich leben wir und wir proklamieren dich, Jesus. Und dann wird der Vater sich erbarmen und sagt, guck mal, der bittet ja nicht für sich, sondern für Jesus, für meinen Sohn. Und um des Sohnes willen macht Gott alles, um seines Sohnes willen. Grundsätzlich, Gott ist ein Hörer der Gebete. Er hört uns, wenn wir seine Kinder sind und so wie ein Vater, wie eine Mutter, die erbarmen sich über ihre Kinder, nehmen sich ihre Kinder an, sobald sie schreien und dann gleich der Nuki und gleich wird das Fläschchen geholt oder was weiß ich, was auch immer, was das Kind braucht. Grundsätzlich, Gott ist ein Hörer der Gebete. Er will gerufen werden. Meine Bibel sagt, rufe mich an in der Not. Wenn es gut geht, müssen wir zu Gott nicht rufen. Da können wir Gott loben, preisen, danken, in der Hände klatschen, tanzen, jubeln, jauchzen. Aber wenn wir in Not sind, Hilfe! Und da musst du nicht viele Worte machen. Weißt du, Herr, hilf! Und wir sehen, was der Herr beim Petrus gemacht hat, als er kurz beim Versinken war. Herr, hilf! Herr, hilf! Wenn wir in Gefahr sind, rufe mich an. Wenn wir krank sind, rufe mich an. Wenn die Ärzte nicht mehr helfen können, rufe mich an. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, rufe mich an. Gott ist ein Hörer der Gebete. Er tut das zu seiner Zeit, auf seine Art, auf seine Weise. Wir sollten Gott nicht Vorschrift machen, Herr, das musst du so erhören. Nein, mein Wille geschehe, heißt es immer wieder, oder dein Wille geschehe. Wir sollen grundsätzlich darauf achten, dass Gottes Wille passiert, dass Gott uns segnet. Er ist ein Hörer der Gebete und das ist grundsätzlich. Er handelt, wenn wir bitten. In Jakobusbrief heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fang an zu bitten, zu betteln, klopf an, geht dem Herrn auf die Nerven. Weißt du, du darfst dem Herrn auf die Nerven gehen. Und er weiß, was du dann mit dem erhörten Gebeten machst, ob du das nur für dich das alles gebrauchst oder zu seiner Ehre. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn wir beten, wir sollen im Vordergrund das Reich Gottes haben. Herr, deine Sache, dass dein Wort läuft, dass dein Name bekannt wird, dass dein Preis vergrößert wird. Du hast ja für alle Welt die Erlösung geschaffen und alle Menschen müssen das hören, alle Menschen müssen das erfahren. Und Gott weiß, wie du dann mit den erhörten Gebeten umgehst. Wenn er dich heilt, ob du dann ihm dienst, wenn er dich befreit, ob du ihm dienst, wenn er dir hilft, ob du ihm dann hier hinterher dienst, ob du ihm nachfolgst, ihn lieb hast, ja, ob du mit diesen erhörten Gebeten anfängst zu wuchern, noch mehr, Herr Jesus, noch größer, ich vertraue dir für alles Mögliche, was alles in meinem Leben passiert. Gott wirft seine Perlen nicht vor die Säue, verstehst? Er guckt zuerst mal, ist der Mensch würdig, hat es verdient? Glaubt er? Wird er, das, was ich ihm jetzt gebe, kann er das auch verkraften? Ich muss vorstellen, viele können gar nicht verkraften. Du solltest einen Zentner tragen, verstehst du? Und du bist nicht einmal in der Lage, ein Kilo zu tragen. Gott gibt würdigen Menschen, bewährten Menschen. In meiner Bibel heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist, in Jakobusbrief. Gott gibt uns die Segnungen reifen Menschen. Weißt du, bist du reif? Dann vertraute dir Vermögen, dann vertraut er seine Gnade, seine Gaben, seine Segnungen, seine Kräfte. Kannst du damit umgehen? Viele Leute können mit den Kräften Gottes gar nicht umgehen. Da geht ihnen der Gaul durch. Ich werde nie vergessen, ich kriege ein neues Motorrad, kauf ganz neu, sehr teuer, verstehe es für mich gewesen damals, wo ich abgespart habe. Und die erste Fahrt, keine 10 Kilometer, dann fahre ich einem Volkswagen drauf. Verstehst? Zu schnell die Kupplung losgelassen. Ich musste lernen, mit dem Gaul umzugehen. Man muss lernen, mit der Kraft Gottes umzugehen. Und Gott gibt seine Kräfte für Menschen, die damit arbeiten und umgehen lernen, wie das funktioniert. Ob Gott prüft, verkraften wir das? Setzen wir das auch richtig ein? Wuchern wir mit diesen Talenten gefunden? Und wenn wir nicht wuchern, Geschwister, wenn wir nicht wuchern, denk an diese Geschichten der Bibel von den Talenten. Der hat nicht gewuchert, der eine. Der sagt ja, was ist mit meinem Talent? Das ist gar nichts, was soll ich damit machen? Ich habe das vergraben, bewahrt und hier, Meister, dann hast du hier deine Gabe wieder zurück. Und dann sagt der Herr, nehmt ihn weg und gibt dem, der 5 Talente hat. So, Gott gibt nach unserem Vermögen, also was wir verkraften, verarbeiten können, wie wir gebrauchen können. Also er gibt immer das, was wir brauchen. In Vater unser beten wir eine Passage und gib uns unser tägliches Brot heute. Täglich müssen wir uns um Brot bitten. Täglich gibt der Gott so viel, was wir verdauen können. Sonst verschimmelt das alles andere. Sonst verfällt alles, vertrocknet. Und der Herr möchte dir immer was Frisches geben. Frisch aus dem Backofen Gottes. Frisch von dem Thron des Herrn. Deshalb gib uns täglich und Gott will uns so erziehen, dass wir täglich zu ihm kommen. Er hat die Fülle. Wir sollen nur bitten und er wird es geben. Und meine Bibel betont es ganz deutlich. Wie viel mehr der himmlische Vater, wenn wir ihn den Heiligen Geist bitten, wenn schon der irdische Vater oder sein Freund, der irdische Freund, wenn du um Brot bittest, dass er nicht einen Stein anbietet oder um Fisch und nicht eine Schlange dir anbietet. Weißt du, und wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Und der Heilige Geist ist ja das Höchste der Gefühle, das Höchste, was Gott überhaupt zu geben hat. Er hat Jesus gegeben und er hat sein Werk vollendet und jetzt gab Gott uns den Heiligen Geist. Das ist die nächste große Gottheit und der Heilige Geist ist, der uns führt und leitet. So, Gott hört Gebet, indem er uns führt und leitet und uns hilft zur Selbsthilfe. Weißt du, Gott hilft uns zur Selbsthilfe. Er zeigt uns, wie man Fische fängt. Und wie man einen Regenwurm aufzieht. Und wo man fängt und wie man fängt. Und er sagt, fahr Petrus hinauf zur Höhe, fahr dort und dort. Dort gibt es einen Haufen Fische. Und da wirft dein Netz aus. Gott zeigt uns, wie wir arbeiten sollen. Und wo wir hingehen sollen. Er hilft uns, selbst die Probleme zu lösen. Viele Menschen denken, Gott löst unsere Probleme. Nein, Gott zeigt uns dieses Know-how, diese Fingerspitzengefühl, die Technik, die Formel. Das gibt er uns und jetzt heißt es, mach du was draus. Gott gibt uns diese Rezepte. Kochen müssen wir selbst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Weißt du, Brot wächst nicht an den Bäumen. Hast du schon gesehen? Höchstens Johannesbrot. Aber Brot wächst nicht an den Bäumen. Deshalb, er gibt uns die Mittel, um Brot zu backen. Da brauchst du Mehl, da brauchst du Wasser, da brauchst du Salz, da brauchst du Hefe. Weißt du, dann kannst du was backen. Und da brauchst du Feuer. Er gibt all das täglich in der Menge, wie du das verarbeiten kannst. Er hilft uns und zeigt uns, wie man das macht, wie man die Sache angeht. Zum Saul von Tarsus sagt der Herr, als er sagt, Herr, was muss ich tun? Dann sagt er, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. So Augustinus, der hat wahrscheinlich auch gefragt, und Herr, rede zu mir, zeig mir, was soll ich tun? Dann hat es im Nachbargarten hat das Mädchen gesungen, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Die ganze Zeit hat die da so Gedichter gelernt, nimm und lies, und immer das gejodelt. Und dann sagt er, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das ist die Antwort, nimm und lies, fang an, die Bibel zu lesen. Und so fing Augustinus die Bibel zu lesen und ist ein Kirchenvater geworden. Weißt du, wenn du heute den Herrn fragst, Herr, was willst du, was ist dein Wille, was soll ich tun? Dann wird der Heilige Geist, auch wenn du ehrlich bist, sagen, geh zu Matutis und hör die Predigt an. Schalt aufs Internet, klick dort an und hör diese Predigt an. Ich werde nie vergessen, eines Morgens in Heilbronn klingelt eine Frau an der Tür, Sturm. Morgens um 7, 8 Uhr sage ich, Frau, was ist los? Sagt er, heute Nacht habe ich geträumt. Heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen, geh zu der Gemeinde Gottes. Und ich habe im Telefonbuch geguckt, hier in der Gymnasiumstraße gibt es nur eine Gemeinde Gottes, das sind Sie. Ich muss zu Ihnen kommen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber Sie müssen mir sagen, was muss ich tun. Sie war in Not, sie war krank und Gott hat gesagt, geh zur Gemeinde Gottes. Praktisch da, wo der Matthäus wohnt und ja zu Hause war. Und das sind Führungen Gottes. Und wir fragen uns, wir suchen und immer wieder probieren hier und da. Und sagt der Herr manchmal öfters, und ich habe hier, auch hier in der Gemeinde schon erlebt, dass plötzlich eine Stimme, obwohl ich gar nicht ganz was anderes predige, aber die Stimme sagt, was suchst du noch? Du bist ja hier, jetzt mach an dem, was gesagt wird, weiter. Was du gehört hast, was du erfährst, was Gott dir durch die Predigt sagt, dann der Glaube kommt aus der Predigt. So, du brauchst finanzielle Hilfe, den finanziellen Segen. Dann tu das, was in der Bibel drinsteht. Nimm und lies, Malachi 3. Verstehst du? Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, sagt der Herr. Und dann will ich die Fenster des Himmels auftun. Weißt du, es wird gegeben. Fang an zu geben und es wird dir gegeben. Gott ist gnädig. Er weiß, was du gerade brauchst. Und wo er dir dienen kann. Und er versteht dich. Und er sagt, nimm und lies. Nimm und tu. Geh hin und hör zu. Er weiß, was du mit deiner Erkenntnis machen würdest, wenn du plötzlich alles weißt. Stell dir mal vor, du wärst allwissend. Wenn man Gold macht, so Alchemist, dann würdest du nur für deinen Vorteil dienen. So wie der Simeon, der Zauberer, der sagt, gib mir den Heiligen Geist, damit ich auch die Hände auflege und austeile und dann sage, bitte, eine Spende für mein Missionswerk. Weißt du, er weiß, was du mit den Erfahrungen machen würdest. Er weiß genau, was du mit der Führung machen würdest, wenn Gott dich einmal leitet. Wenn ich dich einmal draufbringt, wie man das macht. Und das große Problem in christlichen Kreisen ist, die wissen, wie man es macht. Und dann brauchen sie den Herrn nicht mehr. Versteht? Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die ist draufgekommen, wie man weissagt, wie man ein prophetisches Wort bringt. Und dann hat sie immer wieder geweissagt. Nichts gegen Weissagung als solches. Aber sie hat immer zu lange geweissagt. Gar nicht mehr aufgehört. Verstehst du? Und das und das. Und dann habe ich gesagt, Schwester, also manches Mal spüre ich, das ist der Heilige Geist, was du sagst. Aber du verlängerst das alles. Dann sagt der Bruder Matthäus, das ist so schön in der Gegenwart Gottes, ist so schön, die Stimme Gottes zu hören. Und der Herr hört so schnell. Manchmal hört er mittendrin im Satz auf. Und ich möchte gerne weitermachen. Und ich mache weiter. Aber der Schwester, das eine ist im Geist und das andere ist im Fleisch. Und selbst wenn du mittendrin im Satz aufhörst und du weißt, es ist vom Herrn, hör auf und diene mit den Gaben, die Gott gegeben hat. Weißt du, wir kennen, wir wissen, wie das gemacht wird. Und das machen wir weiter. Deshalb ist es Gnade, wenn wir immer von Gott abhängig sind. Gib uns unser tägliches Brot täglich. Täglich. So, wenn du weißt, wie man Wunder macht, wie man Kranke heilt, wie man dies und jenes macht, weißt du, dann würdest du dich angeben. Ich habe die große Heilungsgabe. Leute, bei mir stehen Tote auf. Ja, dann kommst du und so weiter. Dann würdest du nur einfach dich was einbilden, als der große Heilungsevangelist, der große Befreier, der große Segner, der große Prophet. Aber weißt du, genau das ist, Gott hält uns kurz. Und er lässt uns immer dann aufhören, wenn es am besten schmeckt. Das ist die Wahrheit, auch beim Beten, auch beim Beten. Wenn Gott etwas tut, dann ist es immer zu einem bestimmten Zweck. Er weiß, ob du dir selbst die Ehre einheimst oder ob du schon demütig bist und sagst, Herr, alles, was ich bin, das ist aus Gnaden. Ich kann mich nicht rühmen. Alles ist nur Erbarmen und Güte. Er weiß, ob du dir damit dienen würdest und Kapital draus schlagen würdest oder ob du sagst, Herr, ich beteilige dich an meinen Finanzen, ich gebe den Zehnten, ich beteilige dich an meinen Erlebnissen, ich gebe mein Zeugnis. Wenn Gott etwas tut für dich, tut also für uns Menschen etwas macht, als Gläubige, dann tut das, und jetzt pass auf, tut das ausschließlich zu seiner Ehre. Ausschließlich zu seiner Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Das war die Weihnachtsbotschaft und das ist der rote Faden, was durch die Bibel geht. Er tut alles zu seiner Ehre. Er baut seine Gemeinde, sein Reich zu seiner Verherrlichung. Er arbeitet an uns zu seiner Verwirklichung. Wenn er dich segnet, dann will er sich in dir verwirklichen, dass du die Gestalt Jesu annimmst, dass du ein Freund von Jesus wirst. Er segnet dich zum Bau seines Reiches. Nur, er segnet, damit du noch flotter arbeiten kannst, noch flinker, noch geschickter, noch glücklicher und fröhlicher. Und er weiß auch, wenn er dich segnet, was du mit dem Segen machst. Ob du dann, weißt du, manche sagen, ich bin ja gesegnet, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Weißt du, es läuft so, da bist du so flopsig, so geschickt und du weißt, es funktioniert. Aber er segnet dich, damit du wirklich ein Segen für andere bist. Und ob du das für dich gebrauchst oder für andere. Und Segen ist, dass du anderen dienst. Der Herr kennt deine Motive. Der Herr hat dich erlöst und so weiter. Und jetzt, er sieht, bist du ihm ergeben. Folgst du ihm auf Schritt und Tritt. Und Gott hat den Abraham erst gesegnet, als er bereit war, den Isaak zu opfern. Interessant. Denk drüber nach. Und dann Isaak, das, was du liebst, das, was du erbeten hast, was du erglaubt hast, was du erkämpft hast, was du erarbeitet hast, den Jungen hast so hochgepäppelt jetzt, den Ismael hast schon weggeschickt, aber jetzt opfere mir deinen Isaak, den du so lieb hast. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Gott verlangt, opfere Israel, denn im Isaak war Israel. Opfere mir Jesus, denn im Isaak war Jesus drin. Opfere mir das Volk Gottes, verstehst du? Bist du bereit? Und Gott hat hier diesen Abraham getestet. Bist du bereit, bis zum Äußersten für mich zu gehen? Und er weiß. Und dann sagt er die Stimme da, und nun weiß ich, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott liebst über alle Maßen in dieser Welt. Er weiß, wenn ich ihm jetzt helfe, dann würde er vielleicht sein eigenes Imperium bauen. Er würde da sagen, ich habe das alles gebaut, ich habe die Kirche gebaut, ich habe die Gemeinde gebaut, ich habe das alles gemacht, ich habe die Leute bekehrt, ich habe die Leute zusammengetrommelt. Nein, Gott will, er will die Ehre haben. Und weißt du, wir sind eigentlich nicht zum Glauben zur Pfingstgemeinde gekommen, weil wir in der bunten Illustrierten damals von Oral Roberts was gelesen haben. Weißt du, mein Vater war schwer krank und wir waren offen für Heilung. Und da war dieser Heilungsevangelist Oral Roberts in Frankfurt und in der bunten Illustrierten stand ganz groß, Gott heilt und Oral Roberts kassiert. Weißt du, wir haben nicht interessiert, was der Oral Roberts macht, sondern uns hat interessiert, heilt Gott heute wirklich noch so, wie im Evangelium steht die Leute? Und wir haben hingeschrieben, Frankfurt war uns viel zu weit damals, dann gibt es in der Nähe irgendwo noch christliche Gemeinden, die auch an Krankenheilung glauben. Wir kennen nur Gemeinden, die nichts damit zu tun haben wollen. Ja, und die haben dann für meinen Vater gebetet und er wurde gesund. Aber ich wollte nur sagen, weißt du, dann steht ganz groß die Welt, schaut, Oral Roberts heilt und also Gott heilt und Oral Roberts kassiert, verstehst du? Und die gucken immer, was man mit dem Geld nachher macht. Oder da gibt es andere Evangelisten, die Welt ist so voll davon. So, wem würden wir die Ehre zuschreiben? Wem würden wir sagen, Herr, du bist es? Weißt du, viele Leute, Gott segnet und dann schlagen sie einfach das Kapital in die eigene Tasche und nur ein bisschen kriegt der liebe Gott noch ein kleines Dankeschön. Oder sie machen sich dann einen großen Namen. Und Gott sagt zu Abraham, Abraham, folge mir, diene mir und ich will dir einen großen Namen machen. Nicht wie die Babylonier damals einen großen Turm. Gott hält nichts von großen Turmbaum GmbH und KKG. Verstehst? großen Namen. Und Gott hat dem Abraham einen Namen gegeben, dass heute die Moslems, die Juden und die Christen und was weiß ich alles sich auf Abraham, er ist unser Vater, sich berufen. Wir stammen alle dort ab. Oder wir haben diesen Glauben, was der Abraham hatte. Viele würden dann sich selbst dienen zu eigenen Vorteil und viele würden sich vergiften und sich verderben. Und Griechen sagen, wenn die Götter jemand verderben möchte, dann lassen sie die Flügel wachsen den Leuten, den Göttern. Verstehst du, die überheben sich, werden stolz und großzügig und dann gehen sie pleite. Und dann wird der Segen zum Verhängnis. Und so viele sind arm geworden, indem sie 6 im Lotto hatten. So viele, weil plötzlich, sie haben alles Mögliche gekauft, Schulden gemacht und die wurden ausgenommen, Geld dort investiert und dann sind sie pleite gewesen und die waren mehr in Schulden, als sie vorher waren, bevor die 6 im Lotto hatten. Weißt du, man muss damit umgehen können und Gott weiß, er kann uns segnen und er kann uns dienen. Und ich habe eines festgestellt, bitte seid nicht schockiert, ich habe eines festgestellt, Gott segnet uns erst, wenn wir gestorben sind, im Fleisch. Im Ego oder was auch immer ist, wenn wir uns nicht mehr so wichtig nehmen, wenn es nicht mehr um uns geht, Hauptsache deine Sache, dein Werk und dein Ziel, wenn wir nicht mehr an uns selbst denken, sondern zuerst ans Reich Gottes denken, dann fängt Gott an uns zu arbeiten, fängt uns so richtig zu gebrauchen. Wenn du von dir selbst befreit bist, von dir selbst erlöst bist, wenn du sagst, ich brauche nichts, ich habe alles, was ich brauche, ich habe dich und ja, ich möchte nur für dich da sein. Wenn das Reich Gottes bei uns an erster Stelle steht, dann kann Gott uns segnen. Also erst, wenn wir gestorben sind, gekreuzigt sind, wenn wir abgeschrieben sind von der Welt und sagen, ich brauche das alles gar nicht. Gott gibt immer das, was ich brauche für den Augenblick. So, wenn es dir alles egal ist, was du einmal hast oder gehabt hast, du sagst, ja, ist okay. Weißt du, ich vermag alles, schreibt Paulus, ich kann hoch sein, ich kann tief sein, ich kann haben, ich kann nicht haben. Was ist Gebet? Wir sprechen über das Gebet. Wie betet man? Denn das Gebet eines bewährten Menschen ist, was Gott hört. Und der Bewährte, denk an Elia, da wird Elia zitiert. Der Elia, der musste sich 3 Jahre verstecken. Da am Bach, da bei der Witwe, du kennst ja diese Geschichte. Also Gebet ist mehr als nur plappern und mit dem lieben Gott reden, Selbstgespräche zu führen. Gebet ist mehr als Selbstgespräch und Selbstverwirklichung. Oder Worte machen, Sprüche klopfen oder sich angeben, Vater, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen alle da ringsherum. Verstehst? Was kannst du dafür, dass du besser bist als die anderen? Wenn sich jemand rühmen will, der rühme sich des Herrn, der Gnade Gottes. Das Gebet ist eine Lebensphilosophie, die man lernen sollte. Und zwar, ja, man geht durch Höhen, durch Tiefen, man ist in der Schule Gottes. Und ich möchte heute eine Geschichte kurz streifen, das ist die Geschichte vom Cornelius in Apostelgeschichte 10, die Geschichte vom Cornelius, diesem römischen Hauptmann. Der gibt Almosen, der betet viel und so weiter. Und zu dem kommt ein Engel und sagt, du schick einen Boten nach Joppe zu Petrus und hol dir den Petrus, der soll dir sagen, wie es weitergeht. Du siehst, der Engel hätte ihm auch sagen können, wie es weitergeht, aber nein, der soll den Petrus holen aus Joppe. Und der Petrus wird vorbereitet, indem er da meditiert und unten aus der Küche so Gerüche rauskommen. Die Schwester kocht so wunderbar. Und dann sagt eine Stimme, Petrus, hier, all die Tiere, die auf dieser Leinwand gezeigt werden, dir, nimm und schlachte und iss. Und dann sagt er, was, das ist ein Schwein, das ist ein Krokodil, das ist ein Känguru. Nee, Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Bitte verschone mich. Und dann sagt Gott etwas, was der Herr gereinigt hat, das nenne nicht gemein. Du siehst, wie Gott musste zuerst den Petrus bekehren und den Cornelius gebrauchen. Und dann den Petrus beim Cornelius zu gebrauchen. Der Cornelius war ein Jude, ein Römer, ein Heide, ein Soldat, war wahrscheinlich bei den Juden verhasst, gehörte zu der Besatzungsmacht damals, also der die Leute kräftig unterdrückt hat. Doch er betete zu Gott. Weißt du, wir gucken manchmal manche Leute schief an. Weißt du, das ist ein Offizier, lauter Orden, verstehst du? Der kommandiert andere Leute, aber du weißt nicht, was sein Herz ist. Gott schaut das Herz an und Gott sah das Herz von diesem Cornelius. Er gab Almosen und er war ein Freund Gottes, obwohl er zu der Besatzungsmacht gehörte. Gott hat ihn gereinigt, Gott hat ihn geheiligt und Petrus durfte zu ihm gehen. Guck mal, wir sollen aufhören, die Menschen zu verurteilen und zu verdammen. Und das ist, wenn wir beten, bevor wir beten, damit unser Gebet erhört wird, wir müssen aufhören zu richten, zu verurteilen, zu verdammen. Ach, weißt du, der, nein, das ist ein Jude, das ist ein Hindu, das ist ein Buddhist, das ist ein Moslem, das ist ein Atheist, das ist ein Kommunist, das ist ein Nazi, das ist ein Rassist. Verstehst du? Wir haben für alle Leute so eine Schublade. Und wenn du betest, hör auf, die Leute in die Schublade zu stecken. Nimm sie, wie sie sind. Und der Cornelius hier spricht für sich selbst. Und wahrscheinlich war dieser Cornelius auch einmal bei Jesus oder hat jemand zu Jesus geschickt, Herr, mein Knecht ist krank, bitte komm und hilf. Oder sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Wahrscheinlich war das der gleiche Hauptmann, die gleiche Geschichte. Denn er war ein Freund Gottes. Cornelius, indem er betet und Almosen gibt und Gott sucht in seinem Herzen, in seiner Freizeit, denn es durfte nicht rauskommen offiziell, dass er der Judenfreund ist. Er war ja Römer und er musste immer Haltung einnehmen und ich kenne dich nicht, was willst du von mir? Verstehst du? Mit Demütigung, die Menschen wurden da als Dreck betrachtet und Gott hat den gelehrt und so weiter, ein Freund Gottes zu sein. Und wenn du betest und bevor du betest, du musst erstmal ein Freund Gottes werden. Das ist, wie Gott Gebete hört. Bist du ein Freund von Jesus? Bist du ein Freund vom Heiligen Geist? Bist du ein Freund vom Vater? Und während er so betet und Almosen gibt und den Herrn sucht, und er sucht den Herrn mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand, nicht mit großen frommen Worten, nein, er sucht mit dem Herzen, denn Almosen gibt man auch nur mit dem Herzen. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Verstehst du? Hinterrücks. Weißt? Und er hat Almosen gegeben, keiner wusste, dass er dem Armen dort geholfen hat, diesem Lazarus da was gegeben hat und diesem Bettler was gegeben hat. Er gab Almosen. Er gab nicht den Zehnten, er gab Almosen. Und das ist manchmal mehr als der Zehnte. Und es geht über den Zehnten. Almosen. Gott sieht das Herz. Und der bekommt Besuch von einem Engel. Das ist eine Gebetserhörung, wenn plötzlich ein Engel dasteht. Und ein Engel uns, und die Stimme Gottes oder der Heilige Geist uns Anweisungen gibt. Plötzlich wissen wir, um was es geht, was der Herr will. Und dann brachte Petrus das Wort dem Cornelius. Und er, noch während der Predigt, Gott überspringt alle Ordnung und alle Regeln. Und das ist auch wieder, beachte, wenn du, was das Gebet ist. Wenn Gott Gebete erhört, überspringt er alle möglichen Ordnungen. Also, Petrus bekommt, oder der Cornelius bekommt den Heiligen Geist und ist noch nicht einmal getauft. Denn nach der biblischen Ordnung ist, wer da glaubt und getauft wird und so weiter, der wird die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Aber Gott hier bringt alles durcheinander. Und das kann er sich leisten, weil er das Herz sieht. Das Herz war schon so vorbereitet. Gebetserhörungen bringen Früchte in unserem Leben und Freude. Deshalb, das ist keine Bettelei. Er gibt Almosen, anstatt dass er bettelt, verstehst du? Er gibt Almosen, er unterstützt, er tut Gutes, er hilft den Menschen und dann bekommt er was von Gott zurück. Wenn du gibst, du bekommst von Gott was zurück und Gott sieht dein Herz. Gott sieht dein Herz. So, der Cornelius, der betete viel, Apostelgeschichte 10, und das reichte ihm nicht aus und er brauchte die Predigt. Er musste weitergeführt, weiterbelehrt werden. Er betete viel, heißt es. Er gab Almosen, aber das reicht nicht aus, humanistisch zu sein und menschenfreundlich zu sein. Er braucht jetzt die Predigt. Verstehst du, jetzt ist er schon so weit. Jetzt muss der Petrus kommen, das Wort Gottes. Der Glaube muss aktiviert werden. Der Heilige Geist muss sein Leben umpolen. Er wurde plötzlich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Finde ich großartig. Gebet ist mein Thema. Gott ist ein Vergelter. Gott lässt sich nicht schenken. Er beantwortet unsere Gaben, er beantwortet unsere Gebete, er beantwortet unseren Glauben. Ich möchte in eigener Sache ganz kurz noch was sagen hier heute Abend. Wir vertrauen Gott, aber jetzt ist etwas passiert. Wir haben erfahren und wir sind in einem Sanierungsgebiet. Das ganze Gebiet hier, einschließlich die evangelische Kirche, das Gemeindehaus, was dort ist, das wird alles saniert und wir müssen nach neuen Räumen suchen. Und suchen, wir werden suchen. Und ich habe zuerst mal ja schon irgendwo geahnt, dass, weil sie hier vermessen und was sie machen. Also unser Mietvertrag läuft irgendwann aus, nicht gerade sofort heute Morgen und in den nächsten Tagen. Aber wir sind dabei, was zu suchen. Und wir brauchen in naher Zukunft neue Räume. Und ich habe einen Traum, eine Vision. Ich denke so Studio, verstehst du? Wir sind, wo wir echt beieinander sind. Wir haben hier 500 Quadratmeter, aber wir haben viel zu viel Platz hier. Wir brauchen etwas um 200 Quadratmeter. Und bete dafür, und dass Gott uns die Mittel schenkt und die Räume schenkt. Und ich möchte hier in Wedding bleiben. Das ist, wo Gott uns hingestellt hat. Da bin ich schon 26 Jahre. Verstehst du? Ich bin schon ein halber Weddinger. Und ich fühle, das ist hier, wo wir als Gemeinde Jesu einen Platz haben. Wir haben das Land eingenommen, wir haben die Stadt eingenommen und wir suchen etwas anderes. Ich war 14 Jahre in der großen Kirche. Die Kirche war gut, war okay für die Übergangszeit. Also, da haben wir so viel Kraft und Energie und so viel Geld reingesteckt. Wir bereuen das nicht, wir haben viel gelernt. Wir sind im Glauben gewachsen. Wir haben gelernt, aus nichts was zu machen. Ja, und mit Ruinen umzugehen. Wir haben eine Ruine übernommen. Und jetzt sind wir dann hierher gekommen. Und auch hier, als wir hierher kamen, also wir wussten nicht wo, aber wir haben von Gott einen Auftrag gehabt oder das Gefühl gehabt, meine Frau hat geträumt, wir werden umziehen, als wir noch gar nicht an Umziehen dachten. Wir werden umziehen auf der anderen Seite von der Straße. Und wir sind von der Kirche gesehen, genau auf die andere Seite der Straße umgezogen. Und diese Räume waren 9 Monate leer. Und wir haben keinen Mieter gefunden, bis wir kamen. Da war das Wasser noch schwarz, als wir hier anfingen zu renovieren. So, wir haben gute Zeit gehabt. Und ich bin 12 Jahre hier schon. Ich habe es nachgerechnet, 12 Jahre. Und es wird Zeit, dass wir wieder weiterziehen. Was die Wolkensäule sich wieder bewegt und dass der Herr sagt uns, jetzt geht's wieder weiter zum neuen Lagerplatz, zu neuen Herausforderungen, zu neuen Erfahrungen, zu einer neuen Atmosphäre. Und ich sage euch eines, als wir von der Kirche hier rüberzogen, es war hier eine ganz andere Atmosphäre. Wir waren für uns. Wir waren für uns und mit der Heizung, Geschwister, ihr wisst, ihr habt keine Ahnung, die Einzige, die hier was weiß, ist die Thea. Da weißt du, wie wir mit der Heizung, wir haben eine Plastikdecke in der Kirche eingezogen, es hat ausgesehen wie ein Hühnerstall. Weißt, es war unmöglich, bis wir dann die Mittel hatten oder die Idee hatten, dass wir die Kirche renovieren. Und wie wir die Kirche renovieren, wir haben da 70.000 Euro reingesteckt für die Renovierung, mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Mitteln, mit unseren eigenen Leuten. Verstehst du? Wir haben viel gelernt. Und dann sind wir hierher gezogen. Und hier so schön warm, gemütlich, manchmal viel zu warm sogar. In aller Liebe. Weißt du, wir wissen, Gott hat uns bis hierher geführt. Wir waren in der Gnade Gottes. Und ich muss euch eines sagen. Hier zahlen wir 4.000 Euro Miete pro Monat. Und der Monat ist ganz schnell rum. Der Monat ist ganz schnell rum. So, ich suche etwas, wo um einen halben Preis was zu mieten ist. Am besten, wir sind interessiert zu kaufen, denn ich habe es durchgerechnet, das, was wir hier an Miete gezahlt haben, ist fast 500.000 in den Jahren hier. Verstehst du? Das könnten wir gut auch als Mietkauf machen. Und da hätten wir was Eigenes. Das sind nur alles Ideen. Ich glaube an die Wunder Gottes, an die Führung Gottes. Er hat uns bis hierher geführt und er wird uns auch weiterführen. Preis Gott. Und wie wir alles so gemacht haben. Und weißt du, mit eigenen Mitteln. Hier dieser Teppich, das, was ihr hier habt, das war da in der Messehallen, Teppichboden, und der Veranstalter hat gesagt, das schmeiße ich alles raus, wenn ihr haben wollt, könnt ihr es haben. Und die wurden nur eine Woche gebraucht. Und dann unsere Leute hier, wir haben fleißig gearbeitet. Die Sache geht, Gottes geht weiter. Und ich habe eines erlebt, bisher, ich diene dem Herrn schon 50 Jahre und ich weiß, Gott hat geführt und er bringt uns dorthin. Ich denke an meine erste Predigtstelle in Stuttgart, da habe ich eine Idee gehabt, ich war in London, dann habe ich ein paar Häuser gesehen, verstehst du, oder ein Ziegelbau, und ich habe gedacht, sowas suche ich, ein Ziegelbau, einfach ein Haus für sich, und dann irgendwie mache ich einen Hausbesuch, und dann sehe ich, und plötzlich spricht der Heilige Geist, Johannes, das hast du mal in London gesehen, das war deine Idee, so etwas. Und dann habe ich mich erkundigt, etwas weiter nachgefragt, was ist da drin gewesen. Da war die Druckerei von der Cannstatter Zeitung, also Stuttgarter Zeitung, und nachgefragt. Und dann habe ich meinen Bruder mitgenommen, der mit mir ein Ältester mit war in der Gemeinde, ein älterer Bruder, schon so um die 70. Und dann kommen wir rein, es war ein echter Pfingstler, dieser Bruder, 150-prozentiger Pfingstler. Dann gehen wir beide im Hof rein, der fragt nicht viel. Dann sage ich, Otto, schau mal her, dieses Haus möchte ich gerne mieten. Können wir nicht zusammen den Herrn fragen, ob wir das mieten sollen oder nicht? Oder wie geht's weiter? Dann steht er im Hof, hebt die Hände hoch. Vater, im Namen Jesu nehmen wir das Haus ein. Gib dem Bruder Matutis das Haus. Verstehst? Und es ging dann 7 Monate im Gemeinderat, Stadtverwaltung. 7 Monate, ja, das kann man nicht und so weiter. Und ich weiß, diese Geschichte habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Weißt du, und dann plötzlich, wir kriegen den Mietvertrag. Spottbillig, 3 Etagen. Wir konnten da eigene Wohnung einbauen und vieles andere mehr, muss einiges umbauen. Und dann habe ich gesagt, das muss noch erneuert werden, das muss noch neu gemacht werden. Ja, das wird alles gemacht. Und die Gemeinde kann nicht jede Woche umziehen. Ja, ich sage, schreiben Sie, hier sind Sie sicher, so wie Lazarus in Abrahams Schoß. Gott ist treu. Gott ist treu. Und ich glaube an die Treue Gottes, an die Barmherzigkeit Gottes, an die Führung Gottes. Gott hört Gebet. Halleluja. Gott hört Gebet. Und die Sache ist, ich möchte die Gemeinde animieren und ermutigen, betet, glaubt, erwartet vom Herrn, dass Gott uns das Beste hier in Berlin gibt, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Und als ich heute diese Schreiben, wir haben eigentlich gefragt, ob wir möchten es kaufen oder was auch immer ist, hier, damit wir günstiger wegkommen, dann haben wir dieses Schreiben bekommen, dass wir im Sanierungsgebiet sind und dass alle Häuser abgerissen werden, was hier in diesem Kiez da ist. Und irgendein Investor aus Deutschland, Westdeutschland, ein Bankinvestor, das alles aufgekauft hat. Und wir können ihnen nicht verkaufen und nicht vermieten. Gar nichts. Es wird abgerissen und wahrscheinlich Kapital rausgeschlagen. Eigentumswohnungen, was auch immer so heutzutage gemacht wird. Aber als ich das erfahren habe heute, habe ich gebetet und dann gab Gott so viel Frieden, so viel Frieden. Ich wusste, die Sache geht weiter. Die Sache Gottes geht weiter. Wir werden das Beste bekommen. Da war das nur ein Übergang. Das war nur ein Übergang. Und Gott führt uns. Sind wir bereit? Sind wir demütig genug, im Hinterhof zu ziehen? Verstehst du? Ja, es war eine Überwindung. Manche Gläubige kamen dann zu mir und sagten, Bruder Matutis, die Gemeinde gehört an der Hauptstraße. Aber ich habe gesagt, weißt du, wir müssen auch im Hinterhof vorwegnehmen, wenn die schon 9 Monate auf uns warten hier. Und die haben uns mit Handkuss genommen. Und ich glaube, dass Gott schon für uns etwas vorbereitet hat und wir haben noch gar keine Ahnung. Wir haben gar keine Ahnung. Denn wir gehen immer in vorbereitete Plätze, vorbereitete Schritte, vorbereitete Fußspuren. Das sind die Spuren Gottes. Der ist immer schon uns vorausgegangen. Persönlich. Und ich möchte jetzt nicht nur die Gemeinde nehmen, sondern ich möchte dich ermutigen, auch persönlich, erwarte was von Gott. Erwarte was von Gott. Cornelius, dein Gebet ist erhört. Und ich wusste, ich habe gebetet und dann bin ich von meinen Knien aufgestanden und ich wusste, das Gebet ist erhört. Du brauchst nicht mehr weiterbeten. Und dann habe ich gleich meinen Sohn angerufen, der die Mietverträge macht und so weiter. Habe gesagt, und dann sagte er, ja, wir werden was Besseres finden. Hat er noch gleich selber gesagt, wir werden was Besseres finden. Dein Gebet, hier, Apostelgeschichte 10, Vers 31. Und der Engel sagte zum Cornelius, weißt du, das ist blöd, ist merkwürdig, die heutige und die morgige Predigt, die geht in die gleiche Richtung. Ich habe gar nicht das gedacht, verstehst du, dass gerade das auf uns zukommt und dass es dran ist, verstehst du, wir gehen auf das Problem. Und jetzt habe ich vom Cornelius heute, der Herr hat dein Gebet gehört, deine Almosen, dein Opfer, deine Hingabe, deine Aufmerksamkeit ist bei mir angekommen. Gott hat gesehen, dass wir demütig waren, dass wir uns führen ließen, dass wir auch Gott gehört haben, dass uns die ganzen Gerüchte nicht ausgemacht haben. Ja, im Hinterhof. Verstehst du? Die erste Gemeinde, die Urgemeinde war auf dem Söller im ersten Stock. Auch im Hinterhof irgendwo. In Jerusalem, auf dem Sionsberg. Das Gebet ist der Mantel, was die Gläubigen umgibt. Und Gott achtet auf den Beter. Der Beter, der mit dem Herzen betet und sagt, ich möchte den Herrn gefallen, ich möchte nur Gottes Willen tun und Gottes Wege gehen, auf Gottes Stimme hören und nach dem Reich Gottes trachten. Und Geschwister, seitdem wir hier sind, wir haben da von Gott Wegweisung bekommen. Weißt du, dann fingen wir mit dem Internet und die Arbeit und wir erreichen viele, viele, viele Menschen. Und die Sache wird weitergehen. Ich weiß gerade nicht wie, aber ich spüre einfach, ich bin schwanger. Ich spüre, der Heilige Geist hat was mit uns vor. Ja, mit uns vor. Denn wir sind nicht umsonst gekommen. Verstehst? Wir sind nicht umsonst bis hierher geführt worden. Gott hat uns nicht umsonst bis hierher geholfen. So. Cornelius, deine Gebete sind erhört. Und wir bitten, wir legen, überlassen Gott alles und wir wissen, er wird es recht machen. Und zwar besser, als jeder Manager es machen kann. Wenn Gott wirkt, wenn Gott die Sache in die Hand nimmt, dann sind wir verblüfft, verstehst du? Dann werden Leute überzeugt. dann werden Leute ja, gesegnet oder sie kommen auf einen zu, unterstützen einen. Und ich bin sicher, weißt du, meine Vision ist, dass wir vielleicht was kaufen, was Eigenes. Verstehst? Heute sind die Gelder so billig, so günstig und wenn wir diese Miete 4.000 Euro pro Monat aufgebracht haben und das 12 Jahre und wir konnten noch evangelisieren, wir konnten noch missionieren, wir konnten alles Mögliche bezahlen. Gott hat uns gesegnet. Warum soll Gott uns nicht weiter segnen für was anderes, für eine andere Dimension? Nur nebenbei. Ihr werdet bitten und empfangen, heißt es in der Bibel. Ihr werdet bitten und empfangen, ihr werdet viel Frucht bringen. Und wichtig ist, bleibet in mir, Johannes 15, bleibet in mir. Wir müssen in Jesus bleiben, dann werden wir viel Frucht bringen. Cornelius hat gesät, war treu, hat gewirkt und er tat, was Gott ihm zeigte, was er sagte. Er hat sein Herz den Armen geöffnet, den Schwachen geöffnet, den Hilfsbedürftigen geöffnet und Gott hat dann für ihn gearbeitet. Wenn du für andere arbeitest, arbeitet Gott für dich. Das habe ich selbst erlebt in so vieler Art und Weise. Wir beten hier für eine neue Bleibe, für eine neue Versammlungsstätte, für eine neue Wirkungsstätte, für eine neue Atmosphäre. Ja, dass wieder das Wort Gottes verbreitet wird in einer anderen Art und Weise wie bisher. Und in unserem Gott geht das Feuer nicht aus. Halleluja. Unserem Gott, er ist reich, er ist reich. Und er sagt, mein ist die Erde. Die Erde gehört nicht Deutschland, nicht den Russen, nicht den Franzosen, nicht den Engländern. Gott sagt, mein ist die Erde. Und er gibt, wem er will. Natürlich kommen dann die Deutschen, das ist unser Land. Die Türken, das ist unser Land. Die Franzosen, das ist unser Land. Nein, die Erde gehört dem Herrn. Denkt drüber nach. Es geht hier nicht um uns, es geht um Gott und um seine Sache, meine Lieben. Und jetzt weiter, was ist die Voraussetzung für ein erhörliches Gebet? Er setzt voraus, dass wir geistliche Opfer bringen. Das ist, was wir bei Cornelius hier sehen. Er setzt voraus, dass wir Liebe haben. Er setzt voraus, dass wir dem Willen Gottes sind. Das sind die Voraussetzungen. Dein Wille geschehe. Und wisst ihr, was mir groß geworden ist? Sei im Gleichschritt Gottes. Halt mit Gott Gleichschritt. Und wenn wir spüren, so wie das alte Israel, die Wolkensäule bewegt sich, da tut sich was. Du, wir müssen Zelte abbrechen und woanders wieder aufbauen, so wie die Beduinen. Und Gott ist ein Camper. Ja, er campiert gerne. Mal da, dort schlägt er sein Zelt auf, dort schlägt er sein Zelt auf. Weißt du, ich habe schon die wunderbarsten Dinge erlebt, wie Gott einen führt. Ich denke nur an die Friedrichstraße. Weißt du, wir waren eine arme Gemeinde. Wir sind heute immer noch eine arme Gemeinde, aber trotzdem, wir lieben den Herrn, einen reichen Gott, den haben wir. Und wenn wir sind arm gewesen, dann krieg ich plötzlich eine Kündigung von der Hausverwaltung, weil die das Haus auch gekauft haben und investieren wollten und mehr ja, Geld rausschlachten möchten, wollten und so weiter. Dann sitze ich da mit der Hausbesitzerin und wir reden darüber und dann sagt sie, Herr Matu, das würden Sie ausziehen. Wir haben einen 10-Jahres-Vertrag gehabt durch den Kreuzberg. Würden Sie auch ausziehen? Ich weiß gar nicht, denn ich bin hingegangen. Ich habe schon gebetet, den Herrn gefragt, was, wie soll es gehen? Soll ich ausziehen? Soll ich nicht da in Kreuzberg aus der Friedrichstraße ausziehen oder nicht? Was soll ich machen? Dann sitzen wir da. Und während dieser fragt, würden Sie ausziehen, Herr Matudis, dann irgendwie eine Stimme rutscht aus mir raus oder irgendein Geist hat mir das gesagt. Einfach wie ein Blindflug, aber nicht umsonst. Dann sagt sie, und was haben Sie sich gedacht? Ich habe überhaupt gar nichts gedacht. Hätte nur mehr denken sollen. Für 180.000 D-Mark, damals war D-Mark viel Geld. Verstehst du? Für 180.000 D-Mark, würden Sie für 180.000 D-Mark ausziehen? Sage ich, ja. Aber wir müssen sie erst mal suchen, wo wir hinziehen. Und dann kam diese Kirche hier dran. Und wir haben das Geld gebraucht. 180.000 D-Mark. Und dann sagt sie, Sie müssen nicht gleich ausziehen. Das pressiert mich. Und die Zeit, wo Sie jetzt drin sind, Sie wohnen mietfrei, wir wohnten noch 10 Monate mietfrei. Und wir haben da auch Haufen Geld gezahlt. D-Mark natürlich, 2000 D-Mark. Verstehst du? 10 Monate, überleg einmal, diese 180.000 und dann die 2000, wo wir dann umsonst gezahlt haben, wir mussten nur Strom und Wasser bezahlen. Bis sie alles abgeklärt hat. Und das hat funktioniert. Du siehst, Gott führt. Und es ist so wichtig, sich vom Herrn führen zu lassen. Sich vom Herrn leiten zu lassen. Das ist dein Wille geschehe. Da kommt es drauf an. Er setzt voraus, dass wir in der Hand Gottes sind, dass wir die Hand Gottes erkennen. Das ist der Herr. Und wenn Gott etwas schließt, eine Tür, schließt er eine andere auf. Das ist Gott. Das müssen wir wissen, was auch immer ist. Er setzt nur voraus, wir sollen in seiner Nähe bleiben. Wir sollen Tuchfühlung mit dem Herrn behalten. Wir sollten nicht im Voraus eilen und nicht hinterher hinken. Wir sollen immer mit Gott im Gleichschritt sein. Und Israel musste erst weiterziehen, wenn sich die Wolkensäule bewegte. Da sagt Gott, hier habt ihr genug gelernt, hier habt ihr genug Erfahrung gehabt, hier habt ihr mich verstanden, hier habe ich euch wunderbar versorgt, aber jetzt will ich euch auf eine andere Art und Weise führen und versorgen. Mit Gott mitgehen, das ist im Gebet. Cornelius, hörst du die Stimme Gottes? Hörst du, was der Herr sagt? Durchs Bleiben wachsen wir und durch Flexibilität bleiben wir flexibel, wenn Gott uns immer weiterführt. Und wer führt, so will ich folgen, singen wir in einem Lied. In 1. Johannes 2, Vers 17, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und 1. Johannes 3, Vers 16, und wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Weißt du, jetzt könnte ich hergehen und sagen, nein, wir rebellieren, wir protestieren, wir gehen auf die Barrikaden. Was erlauben sich die Leute da? Verstehst du, so Banker von irgendwo? Nein, wir rebellieren nicht. Wir wollen uns nicht versündigen, wir sollen uns vom Herrn führen lassen. Im richtigen Augenblick das Richtige tun. Ja, ich sage es euch einfach, damit ihr wisst, wofür ihr beten könnt. Und wofür euch dahinterstellen könnt, dass Gott alles recht macht. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Diese Predigten werden weitergehen, denn ich habe die Vision von einer Predigtkirche, von einer Kirche, wo über unsere Grenzen hinaus, wir wirken jetzt heute schon über unsere Grenzen hinaus. Und was ist, ich freue mich immer wieder, wenn ich da Leute höre aus der Türkei. Zurzeit bekomme ich auch Anrufe oder Mails aus der Türkei. Ihr Predigten stärken uns so. Weißt du, der türkische Präsident verbietet jetzt alle möglichen Vereine, verbietet, löst alles Mögliche auf und er wird wahrscheinlich Kirchen auflösen und vieles andere nur noch die Moschee wird er gelten lassen. Das kommt. Jetzt passiert es jetzt. Heute habe ich in den Nachrichten gehört, da wird alles verboten. Leute werden bis zu 30 Tage von der Polizei abgeholt. Aber weißt du, der kann eins nicht verbieten, das Internet. Und das ist toll. Und Gott segnet das Internet und wir werden diese Dinge noch viel mehr infiltrieren, noch viel mehr verbreiten, das Wort Gottes über das Internet. Und Leute beten für uns und wir wollen den Menschen dienen und das Reich Gottes bauen. Und das Wort Gottes laufen lassen. Und das Wort Gottes ist unbegrenzt. Das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Ich weiß, als damals die Zeit war, damals gab es doch kein Internet. Radio Luxemburg und Radio Ibra, da haben wir Programme geschickt nach dem Osten. Und wie vielen Menschen wurde geholfen durch die Predigten über Radio Luxemburg? Radio Moskau hat versucht zu stören, diese Sendungen, damit die Leute nicht richtig empfangen, aber die Leute haben es trotzdem empfangen, haben sie Tricks angewendet. Weißt du, Gottes Wort ist nicht gebunden. Gottes Wort läuft. Und wer in der Liebe bleibt, in der Liebe zu Gott meine ich, insbesondere, der bleibt in Gott. Der bleibt, weißt du, wer in Gott bleibt, der bleibt in der Demut. Der sagt, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dein Wille geschehe, wir sind offen für deinen Willen. Weißt du, da bleiben wir bescheiden. Ich weiß, da gab es eine ganze Handvoll von Geschwistern, als wir hierher gezogen sind von der Kirche. Ja, die haben gedacht immer, in der Kirche wohnt der liebe Gott. Nein, der liebe Gott wohnt nicht in der Kirche, wohnt auch nicht im Gemeindesaal. Weißt du, wo der liebe Gott wohnt? In unseren Herzen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann haben die geschimpft und jetzt gehst du in den Hinterhof. Ja. Ich hab vor Jahren mal gedacht, auch selbst wenn wir so wie in Afrika unter einem Baum uns versammeln würden, auch das wäre möglich. Da stehst du unter dem Baum. Warum? Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Da ist der Herr. Ihr habt die schönsten Gottesdienste erlebt in der Untergrundkirche. Und die haben sich irgendwo im Versteck sich versammelt, gebetet, in Sprachen gebetet. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes war da. Und die ist und die bleibt da. Weißt du, wenn wir in der Arbeit Gottes bleiben, wohl dem, in meiner Bibel heißt es irgendwo, wohl dem, wenn der Herr kommt, dass er den findet, wo er ihn hingestellt hat, bei der Arbeit, treuer Knecht. Gott sucht uns da, wo er uns hingestellt hat und nicht, wo er uns nicht hingestellt hat. Wir möchten gerne woanders sein, in der Kathedrale oder in der, was weiß ich, Basilika oder was auch immer. Wohl dem, wenn der Herr dich, mich, uns dort findet, wo er uns hingestellt hat. Und das war der Platz hier, 12 Jahre. Jetzt geht's weiter. Es ist so wichtig, in der Nähe Gottes zu bleiben, in der Tuchfühlung mit dem Herrn. Und dort sind wir effektiv. Wie heißt es von dem Elia? Da selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Da selbst habe ich den Raben, verstehst du, diesen Geiern, geboten, dich zu versorgen. Elia, da selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dort bist, wo Gott dich haben will, wo er mich haben will, wo er uns haben will. Es ist so wichtig, dass wir nicht woanders hingehen und sagen, ja, weißt du, die essen immer Kuchen, den ganzen Tag essen die Kuchen. Oder die essen Schnitzel, den ganzen Tag, die ganze Woche über. Der Teufel will unsere Gebete verhindern. Und ich sage dir wie, durch Entmutigung. Indem uns das Wort stiehlt, das Gott uns gegeben hat, die Verheißung, die Berufung. Gott hat für dein Leben, für mein Leben, für unser Leben eine Berufung gegeben und das möchte der Teufel stehlen. Diese Berufung, die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Er will dir deine Heilung stehlen. Und zwar indem er dir das Wort wegnimmt, das dir die Heilung gebracht hat. Ich bin der Herr, dein Arzt. Der Teufel will deine Erlösung wegnehmen, dich verhindern. Oder deine Berufung. Oder die Herrlichkeit, die Gott über dein Leben gesetzt hat. Er will uns einfach aufhalten. Das ist, was der Teufel möchte, dass wir sagen, ja, guck mal, da was angefangen, dort was aufgebaut. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Die Sache, an der wir stehen, weil es deine Sache ist, so heißt es in einem Lied, kann es nicht untergehen. Die Sache ist dein, Herr Jesus. Weißt du, wir müssen Menschen retten. Wir müssen Menschen dienen durch die Gnade Gottes. Das ist alles, die Verlorene zu suchen, sie selig zu machen in Jesus Christus. Und auf die Verlorenen zugehen. So viele Menschen, die geben sich selber auf. Die halten nicht an der, bleiben nicht an der Gnade. Gott hat uns berufen und Gott hat uns hingestellt. Jeden Einzelnen, nicht nur mich, sondern und nicht nur die Gemeinde, sondern jeden Einzelnen. Wenn du ein Teil der Gemeinde bist, hat Gott dich berufen. Und der Teufel möchte, dass das Schiff untergeht. Verstehst du? Dass die Gemeinde kaputt geht. Das will der Teufel. Als Jesus nach Gardara rüberfuhr, da kam ein großer Sturm. Solche Fallwinde hat es ganz selten gegeben, so alle heiligen Jahre mal. Aber da kam so ein Sturm und der Teufel wollte Jesus samt der Gemeinde unterbringen und ersaufen lassen. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Ich sage dir eines, wenn wir an den Herrn uns halten und Gott lieben, wir werden nicht verderben. Keiner wird verderben. Und auch das Schiff, wenn das Schiff eine Katastrophe erleidet. Weißt du, mir ist so groß die Überfahrt von Paulus nach Rom. Und da war so ein großer Sturm, der Teufel tobt immer wieder, wenn Kinder Gottes etwas unternehmen, wenn Gott eine Geschichte macht, wenn Gott weiterschreiben möchte, die Sache, wenn Gott fortschreiben möchte, dann unternimmt der Teufel alles Mögliche. Und da war ein Sturm und dann sagt Paulus, du Kapitän, heute Nacht war der Engel Gottes bei mir und er hat zu mir gesagt, das Schiff wird kentern, aber die Seelen, die auf dem Schiff sind, die werden alle gerettet. Und das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube. Die Seelen, die mit dem Schiff waren, das Haus, vergiss es. Die Kirche, vergiss es. Die Dinge, vergiss es. Die werden untergehen. Das alles sind nur Steine. Aber wir leben ja für lebendige Steine. Für Gott. Also, gib dich nicht auf. Mach weiter. Auch das Schiff, wir sind noch alle da. Wir sind alle da. Gott hat Menschen lieb. Gott will, dass die Menschen gerettet werden und nicht Steine. Und nicht Räume. Und nicht sonst was. Die Sache geht weiter, Herr Jesus. Preis dem Herrn. Gott erwartet echte Opfer wie beim Cornelius. Opfer, die bei ihm ankommen. Aus Liebe. Verstehst du? Wir dienen Gott aus Liebe. Die Opfer, die aus Liebe kommen, sind echte Opfer. Die ergreifen Gottes Herz. Nur eine kleine Geschichte noch zwischendurch, ganz schnell, was mich bewegt. 1. Mose 15 von Vers 11 ist eine Story. Weißt du, der Abraham bringt Gott ein Opfer, so wie du, wie ich, wie wir hier oder sonst auch immer Opfer gebracht haben. Der Abraham bringt Opfer und da kommen, das Opfer ist geschlachtet, zubereitet, wie Gott es gesagt hat, und da kommen schwarze Vögel, Raben, Geier, und die wollen das Opfer fressen. Und ich sage dir eines, da, wenn du Gott ein Opfer bringst, wenn wir Gott ein Opfer bringen, da sind immer die schwarzen Raben da, der Teufel. Der will das uns klauen, aber Abraham ließ es nicht zu, dass die niederkamen, immer wieder dann mit dem Besen gefuchtelt. Ihr habt hier nichts zu suchen, aber sie wollten Fleisch fressen. Sie wollten das Opfer verzehren und klauen und was weiß ich. Nachdem alles vorbereitet war, nachdem alles perfekt war, nachdem es gut war. Ich erlebe das immer wieder, nicht nur ich, sondern ich kenne einen Pastor in Süddeutschland, der hat eine Kapelle gebaut, perfekt war er fertig. Und als er fertig war, dann heißt es, du, ich muss jetzt in eine andere Stadt ziehen. Verstehst du, so ist es, wie Gott manchmal führt. Wir waren auch fertig mit allem Möglichen dort und dann heißt es, wir ziehen weiter. Wenn wir denken, wir sind fertig, dann heißt es, wir ziehen weiter. Wir lassen nicht, dass das Opfer gefressen wird von den Geiern, Der Teufel kommt mit Angriff, versucht einfach einen zu stören, wie nur es möglich ist. Aber wir lassen uns von diesen Angriffen wie Abraham nicht aufhalten. Geht weg. Und dann klatschen wir in die Hände, loben den Herrn. Opfer, die aus Liebe kommen, sind echte Opfer. Und die werden angegriffen vom Teufel. Glaub mir das. Die werden angegriffen vom Teufel. Hinter den echten Opfern ist der Teufel her. 1. Mose 15, Vers 11 ab 4 und 12. Und wir erlauben es nicht. Nichts bekommt der Teufel. Und je heftiger die Angriffe sind, hierzu, das gilt für dich persönlich, desto größer ist die Segnung, desto größer die Gebetserhörung. Je heftiger die Angriffe sind, desto mehr Raubvögel kommen von allen möglichen Richtungen. Da musst du 5-Fronten-Krieg führen. Sie wollten Abraham berauben. Aber Abraham hat sich nicht stören lassen. Er hat die Vögel verscheucht, diese Diebe, den Teufel, sein Bild auf dem Satan. Und der Teufel will nur Todeszeug stehlen. Das ist, was ich hier an diesem Opfer sehe, was dort passierte, wo Abraham sein Opfer brachte. Nur Todesfleisch, das du Gott bringst. Nur tote Steine, nur tote Materie, nur das Äußere, nur, verstehst du, das Sichtbare, das will der Teufel stehlen. Und Gott sagte nicht, Abraham, verscheuche die Vögel. Gott hat ihm nicht gesagt, verscheuche die Vögel, sondern Abraham spürte in seinem Herzen, ich muss die Vögel verscheuchen, das ist meine Sache. Nicht, dass der Teufel alles kriegt. Ich muss was unternehmen. Ich muss was tun. Ich muss jetzt mich da hinstellen und ich darf jetzt nicht schlafen gehen. Dieses Opfer ist für Gott und es geht niemand anders was an. Das, was wir hier für Gott aufgebaut haben in dieser Stadt. Weißt du, meine Frau hat einmal gesagt, du, ich will nicht in eine andere Gemeinde gehen. Und sie hat auch die Erklärung mal in einem Frauentreffen gegeben, warum sie nicht in eine andere Gemeinde gehen will und möchte. Dann sagt sie, weißt du, wenn ich dort hingehe, in der Gemeinde, da sehe ich so viele Leute, die von uns weggelaufen sind. Die bei uns waren, die sich bei uns bekehrt haben, die durch uns geheilt worden sind, die durch uns gesegnet worden sind, die von uns getauft worden sind. Die treffe ich in sämtliche Gemeinden, wo ich auch hingehe. Und es ist deprimierend. Deshalb lass die bleiben, wo die sind. Ja. Du musst diese Erfahrung mal selber machen. Verstehst du? Du hast den Leuten geholfen, du hast die durchgepäppelt, gebetet und gefastet und dann gehen sie wieder spazieren irgendwo durch die Weltgeschichte. Das sind die Geier. Verstehst du? Es gibt genug Geier, die da nur warten auf das Opfer. Aber ich freue mich für euch. Ihr seid treu gewesen und habt bisher durchgehalten. Ihr seid auf dem Altar Gottes. Halleluja. Preis dem Herrn. Und ich erlaube nicht, dass diese ekligen Aasgeier das, was ich für den Herrn vorbereitet habe. Weißt du, ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich nur eine einzige Seele aus Berlin in den Himmel bringe, habe ich schon sehr viel geleistet. Eine einzige Seele. Aber es ist nicht nur eine einzige Seele. Ich kann das abzählen. Weißt du, ich habe Leute, die durch unseren Dienst aus den dunkelsten Winkeln und Ecken herausgekommen sind, aus der Esoterik, aus welche fremde Kulte, was auch immer ist, die sind da. Es gibt Vögel. Und ich muss immer wieder sagen, weg. Ich möchte, und deshalb sind wir wahrscheinlich auch im Hinterhof bis jetzt gewesen, damit der Herr eine Kerngemeinde aufbaut. Eine Kerngemeinde, auf die man sich verlassen kann. Wenn Gott dich segnet, das zieht die Raubvögel an. Wenn Gott dich segnet, deine Liebe zieht die Raubvögel an. Die sind gierig, die möchten auch von diesem Honig haben. Das Bild von den Raben hier, weißt du, ist das Bild, so der Teufel will dich berauben. Jetzt vergiss jetzt auch die Gemeinde, sondern auch dich als seine Familie. Weißt du, du hast die Kinder in diese Welt gesetzt, du hast sie großgezogen, du hast hochgepäppelt, gebildet, gelehrt und begleitet. Und jetzt will der Teufel die Kinder kassieren. Und da kriegt keine Klaue, meine Lieben. Denn ich und mein Haus, wir gehören dem Herrn und wir dienen dem Herrn. Und wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, wir werden gerettet. Alle miteinander, das ganze Schiff, die ganze Familie. Da geht vielleicht das Eigentumswohnung kaputt, da geht es vielleicht ein Einfamilienhaus kaputt, vielleicht geht das die Mietwohnung kaputt, egal was wir haben, das geht alles kaputt. Aber die Familie wird gerettet. Die Familie wird gerettet. Gott rettet Familien, Gott rettet Häuser. Und lass dich nicht bestehlen. Gib deine Almosen, mach weiter, so wie dieser Cornelius. Und gib nichts den Vögeln und diesen Kerle da, die nur zum Stehlen kommen. Gott will unser Gebet hören und wir müssen vorbereitet werden, bevor wir beten. Weißt du, du trittst in die Gegenwart des Königs und deshalb Gott segnet den Bewährten. Du kommst würdig vor dem Herrn. Ich kenne Leute, die beten erst, wenn sie sich gewaschen, Zähne geputzt haben und sich schön frisiert haben, dann machen sie ihre stille Zeit und ihre Andacht. Denn die sagen, ich möchte nicht vom Herrn erscheinen, verwuschelt und vergammelt. Ich möchte schön vor dem Herrn erscheinen, vor dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Und er ist würdig. Diese Vögel, wir müssen die verscheuchen. Weißt du, was doch ganz schnell diese Vögel sind? Das sind dumme Gedanken, blöde Einfälle, negative Einflüsse. Das sind diese Vögel, die müssen wir ständig verscheuchen. Nein, wir dienen dem Herrn. Und wir gehen mit dem Herrn. Das sind die verschiedenen Lehren. Das sind manchmal die dummen Menschen, die einfach irgendetwas abzapfen möchten, die Kraft dir absaugen möchten, deine Energie nehmen möchte. Ich erlebe das immer wieder. Weißt du, Gott segnet dich stark und dann kommen sie und wollen dir die Energie abzapfen. Aus der Esoterik natürlich, diese Leute, die so blöde Gedanken haben. Jeder kann zum Herrn kommen. Jeder wird vom Herrn gesegnet. Jeder wird vom Herrn Kraft bekommen. Aber Energie abzapfen. Nein. Gott gehört das ganze Opfer. Gott gehört alles. Gott gehört unsere ganze Zeit. Gott gehört unsere ganze Hingabe, unsere ganze Liebe. In aller Liebe gehört unsere ganze Familie, ich und mein Haus, meine Gemeinde. Gott gehört unser ganzes Geld. Und Gott sei Dank, weißt du, dass der liebe Gott nicht von mir mehr will als den Zehnten. Verstehst du? Und wenn ich mehr gebe, dann mache ich so wie der Cornelius. Ich gebe Almosen über das, was ist. Denn der Zehnte ist nicht, sind keine Almosen. Wenn du den Zehnten gibst, das ist kein Almosen, Geschwister. Das ist die Pflicht. Das kannst du berechnen, 10%. Aber wenn du Almosen gibst, dann rechnest du gar nicht mehr. Das ist über den Zehnten. Alles, was über den Zehnten ist, ist Almosen. Und alles, was unter den Zehnten, 10% von deinem Einkommen ist, das ist Zehnte. Das gehört dem Herrn, ins Haus Gottes, damit Brot im Haus ist. Im Haus Gottes ist, damit das Evangelium läuft, damit wir einen Platz vorbereiten können, wo wir uns versammeln können. Deshalb der Zehnte gehört ins Haus Gottes. Und Almosen ist, da habe ich Spaß. Verstehst du, da gebe ich weiter, damit mir wieder was gegeben wird. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden, sagt das Wort Gottes. So, Gott gehört unsere ganze Gesundheit, unsere ganze Kraft, unsere ganze Kreativität, unsere ganze Fantasie, unser ganzes Können oder auch nicht Können. Weißt du, du musst nicht immer können. Du kannst auch schwach sein. Deine ganze Schwachheit gehört auch dem Herrn. Abraham hat dem Herrn ein Opfer vorbereitet und sagte, da kriegt kein Geil, nicht einmal die Knochen. Die Knochen wurden sogar verbrannt auf dem Altar. Also so radikal, nicht einmal einen Knochen kriegen die. Du musst deine Gebete vor den Geiern bewahren. Das ist das Beten, denn Altar ist immer mit Gebet was zu tun. Vor den Geiern, die den Segen rauben möchten. Wenn du betest, da fällt wieder was ein. Wenn du betest, da kommt wieder so ein dummes Gefühl. Verstehst du, diese schwarzen Vögel, die müssen wir verscheuchen. Das, was du Gott zur Verfügung stellst, das darfst du nicht erlauben, dass der Teufel stiehlt. Einfach dein Lobpreis, deine Anbetung, die Freude im Herrn. Zu Hause, wenn du tanzt und lobst und springst und einen Purzelbaum zur Ehre Gottes machst. Ja. Wenn du Gott sagen willst, das und das, der Teufel versucht es abzufangen. Und deshalb, ich ermutige Leute, bete in Sprachen. Dann kann dieser ausländische Geheimdienst nicht mithören. Weil du in Sprachen bist, ist alles verschlüsselt. Das kann er nicht mehr entziffern. Das kann er nicht abhören. Der kann das nicht umlenken. Weißt du, deshalb ist es so schön, in Sprachen zu beten. Da hat mein Geist eine freie Entfaltung. Gebet. Vieles erreichst du viel mehr, viel schneller, viel effektiver, wenn du in Sprachen betest. Du sagst, lieber Gott, ich brauche das und das, und dann betest in Sprachen. Und der Geist Gottes weiß, wie er sagen soll, was er sagen soll und wie er vor Gott formulieren kann, wie ein Diplomat. So, weißt du, der trägt vor, Vater, du siehst ja, der will ja für dich arbeiten, du siehst ganz sein Herz, du erforschst die Gedanken. Herr, du weißt es und gib ihm mehr, als er verdient hat. Gib ihm ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. Das ist, wie der Heilige Geist für uns betet. Fang an, in Sprachen zu beten. Aber wir müssen lernen und wir lernen das. Wenn du Gott folgst, wird Gott dich lenken und bewahren und Gott wird dir ja, das ganze Opfer abnehmen und dir einen Segen schenken, auch wenn du jetzt keinen Segen bekommst. Weißt du, so viele Geschwister sind traurig. Ich habe den Zehnten gegeben, ich habe Almosenopfer gegeben, ich habe was das und das getan für den und ich habe noch keinen Segen bis heute bekommen. Und ich sage dir eines, den brauchst du gar nicht, denn du bist schon gesegnet. Verstehst du, bist gesegnet. Aber was mit Abraham passiert, als die Engel vorbeikamen, dann hat er Brot und Wasser gebracht, verstehst du, und ein Lamm geschlachtet und den Engeln gedient. Und die Engel sind weitergezogen, haben gar nichts gesagt. Normalerweise ist, wenn du Gott einen Segen bringst, kriegst du ein Dankeschön und dann, Abraham, bist gesegnet, du hast mir gedient und jetzt wird der Himmel dir dienen. Von wegen nichts. Aber 400 Jahre später sind die Kinder Abrahams, und zwar in großer Zahl, über 2 Millionen, durch das Land gezogen und die wurden versorgt mit Manna, mit Wachteln und mit Wasser. Genau das, was er Gott geopfert hat, was er Gott gegeben hat. Ich brauche jetzt vielleicht jetzt nicht den Segen, aber Gott segnet meine Enkel, meine Urenkel und meine Urenkel. Verstehst? Die noch gar nicht da sind, die noch gar nicht geplant sind, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Um Davids Willen will ich, dass immer einer auf dem Thron sitzt, hat Gott zu David mal gesagt, als er irgendwo mal traurig war. Wir sind auch manchmal traurig. Wird mein Thron bestehen? Wird die Arbeit bleiben? Wird der Same funktionieren, was ich gesät habe? Du hast Gott zur Verfügung gestellt und der Teufel will es stehlen, aber Gott erlaubt es nicht. Deshalb, du kriegst keinen Segen, weil der Teufel nur auf deinen Segen abgesehen hat. Jetzt, was kommt, was springt ihm dabei raus? Und er sieht, da springt gar nichts raus, er ist fast enttäuscht und dreht weg. Abraham hat nichts, weißt du, nichts angenommen. Abraham hat einfach Gott gedient, war entschlossen, er hat nichts bekommen, auch bei diesem Segen, er hat das alles verscheucht, diese Vögel, aber was hat er von Gott bekommen? Nichts, auch hier an dieser Opferung nicht. Ich segne dich, Abraham, und mache dich zu einem großen Volk, nichts. Gott sagte sich, das, was mir geweiht ist, das gehört mir. Und das darf der Feind nicht antasten, nicht einmal du selbst. Was gehört mir von diesem Altar? Nein, du hast diesen Altar zur Ehre Gottes gebaut, zur Anbetung Gottes. Aber Gott gibt Antwort. 400 Jahre später. 400 Jahre später. Und du musst nicht auf deine Gebete aufpassen. Gott behüte deine Gebete. Gott behüte deine Gaben. Gott behüte deine Almosen. Gott segnet das. Verstehst du, und wacht darauf, dass der Segen nicht verloren geht. Und die Erhörung wird nicht vermindert. Im Gegenteil. Die Erhöhung der Gebete wird so erweitert, so vergrößert. Das Geschlecht Abrahams wurde bewahrt bis heute. Bis heute wirst du Juden auf der Welt finden, Israeliten auf der Welt finden, die gar nicht mal mehr wissen, dass sie Israeliten sind. Verstehst du, man hat jetzt in Afghanistan entdeckt oder so und so weiter, die reine, sind jetzt Moslems zwar, aber sie sind reine Juden, die leben nach jüdischen Gesetzen und dergleichen. Und die sagen, wir kommen aus Israel unter fernen Zeiten. Oder als dann von Äthiopien, als Staat Israel, einige Verlachen kamen, schwarze Neger, schwarze Juden, verstehst du, als sie dann aufstiegen, dann haben sie gesagt, jetzt erfüllt sich das Wort, was unsere Vorfahren erzählt haben. Wir werden auf Adlersflügel heimgetragen, die sind mit dem Flugzeug gelandet und das Erste, was die Äthiopier gemacht haben, die sind auf die Knie gegangen und Gott gedankt, wir sind durch diese große Vögel heimgebracht worden. Auf Adlersflügel, verstehst du, nach Jahren, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Gott erhört Gebet auf seine Art und Weise. Wir sehen hier so, und wir erlauben nicht, dass pessimistische Gedanken den Segen verhindern. Wir glauben weiter. Gott hat die Verheißung gegeben. Und weißt du, was der Teufel macht? Sarah, du bist schon bald 100 Jahre. Du kriegst keine Kinder mehr. Ist vorbei. Ist der Traum. Verstehst du? Und Abraham, du? Nee. Abraham hat nachher noch 8 Kinder gekriegt. Nach dem Isaak. Der Segen geht nicht verloren. Aber der Teufel möchte dich entmutigen. Alles betest für die Katz. Alles umsonst, vergeblich. Gib deine Verheißung nicht auf. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich will dich segnen und dich zu einem großen Volk machen. Irgendwo bin ich mal Zeit gehabt und meditiert und nachgedacht. Habe gedacht, guck mal, was hast du alles gemacht in deinem Leben? Hast du schon mal über dein Leben nachgedacht? Dann habe ich festgestellt, dort sind Missionare, die ich irgendwo mal zum Herrn geführt habe, bei mir in der Gemeinde den Heiligen Geist bekommen haben, getauft habe, sie verheiratet habe. Und die sind jetzt Missionare, irgendwo Pastoren, irgendwo dienen Gott. Andere machen ganz andere Sachen. Und ich werde nie vergessen, ich habe mal selber einen Wunsch gehabt, ich möchte gern irgendwo in die Welt auf eine Missionsstation gehen und missionieren, wo kein Missionar hinkommt. Und dann habe ich ein Land ausfindig gemacht, das ist Nepal, dort in dem Himalaya-Gebirge. Und dort würde ich gerne missionieren. Und was passiert? Eine Gebetsnacht bekehrt sich ein junger Student aus Linz oder Graz, aus Österreich auf jeden Fall, bekehrt sich, empfängt, der war kein Christ, der war nur Praktikant, für kurze Zeit in Stuttgart, bekehrt sich, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und sagt, und wie geht's jetzt weiter? Und ich wusste, der muss weitergehen. Dann sind wir gleich um 5 Uhr, 6 Uhr raus, zum Ebnissee gefahren, den Jungen getauft und der hat dann geheiratet, seine Frau ist Mathematiklehrerin und spielt Gitarre und sie beide sind jetzt Missionare in Nepal. Verstehst du? Und die dienen. Deine Kinder, deine Nachkommen. Ich brauche dann nicht gleich leibliche Kinder. Ich habe so viele geistliche Kinder. Und ich bin dankbar, dass es die gibt, die überall arbeiten, die überall für Gott dienen. So wichtig, dass wir den inneren Frieden haben beim Beten. Gott hört Gebet. Halleluja. Und er muss nicht betteln. Oh Heiland, du siehst, du weißt, warum, wieso, weshalb. Nein, der Herr kennt die Dinge schon von Ferne. Wir müssen nur wachen und aufpassen, dass unser Gebet nicht verhindert wird durch Zweifel, durch irgendwelche Hinterfragung oder durch irgendwelche negative Gedanken oder Gefühle. Gebet mit Opfer hat große Wirkung. Gebet mit Opfer hat große Wirkung. Gebet mit Opfer, das ist so, weißt du, eine Verdichtung. Diese Almosen, Abraham hat das Opfer verteidigt. Cornelius hat die Almosen gebracht, das war auch Opfer, Almosen, wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und deshalb, Gott verteidigt seine Nachkommen hier, vom Abraham. Cornelius, deine Opfer sind angekommen, Gott sieht das Herz. Und ich sage dir eines, Gott lässt sich nicht schenken. Amen. Gott lässt sich nicht schenken. Die Arbeit für den Herrn, wenn du für den Herrn gedient hast und tust, ist nicht vergeblich. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Diese Zwischenstationen, wo wir sind, oder diese handlangen Dienste, die wir verrichten, die sind nicht umsonst. Wie oft habe ich gedacht, Mensch, es ist vergeblich. Und gerade, wo es vergeblich war, hat es am meisten Effekt gehabt. Gerade was, wo ich dachte, es ist umsonst, es hat doch nichts gebracht. Und hinterher erfahre ich, hinterher kriege ich Post, hinterher rufen die Leute an. Immer wieder kriege ich Informationen, wo die Leute sagen, kennst du mich noch? Ich habe mich bei dir bekehrt, aus Heilbronn. Da ruft einer an, sagt der Bruder Matutis, ich bin zwar nicht zu Ihnen in der Gemeinde gekommen, aber ich kam regelmäßig in der Fußgängerzone und habe Sie immer angehört, wie Sie predigen. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Verstehst du? Du erlebst vielleicht nicht in deinem Dienst mit sichtbaren Augen. Und das ist auch gut so. Verstehst du? Wir sehen, ohne dass wir sehen. Du legst auch in die Erde den Samen und deckst es zu, damit nicht die Vögel es fressen. Das deckst du und Gott ist es. Cornelius hat mit dem Herzen gebetet, mit dem Herzen gegeben, mit dem Herzen gedient. Und Almosen geben ist Gott geben. Weißt du, Almosen, da weißt du, das, du berechnest nicht. Da brauchst du keine Spendenbescheidung am Schluss, gar nichts. Du hast es Gott gegeben. Ich habe nichts dagegen, wenn du Spendenbescheinigung nimmst oder machst. Kannst es machen, das ist gerne. Es ist auch gut, dann geben wir halt doppelt. Auch das, was das Finanzamt wieder uns zurückgibt. So, dass du nicht bestohlen wirst. Gott sieht das Herz. In 2. Könige, Kapitel 20, Vers 1, da ist die Geschichte mit dem Hiskia. Gott sieht das Herz. Und Hiskia wollte das Haus Gottes bauen. Er hat noch so viel vorgehabt. Er wollte die Stadt erweitern, die Stadt befestigen, die Stadt begründen. Und dann kommt der Prophet, der Herr spricht zu dir, bestelle dein Haus. Du wirst sterben. Verstehst du? Guck mal, negative Nachricht. Und die Frage ist, wie gehen wir beim Beten mit negativen Nachrichten, mit negativen Informationen? Du wirst sterben. Bist noch nicht alt genug. Und dann sagt der Herr, die Arbeit ist unvollendet, ich bin noch nicht fertig. Und der Hiskia dreht sich zur Wand und betet zur Wand und sagt, lieber Gott, guck mal, ich habe noch so viel vor. Noch so viel vor. Ich bin jetzt erst am Anfang. Ich habe erst den Tunnel gegraben, aber ich habe noch nicht die Quelle erreicht. Ich habe noch so viel vor. Denk an die Geschichte von Hiskia. Oh Gott, ich möchte dein Werk vollenden. Mir geht es nicht um mein Leben. Ich kann sterben, aber deine Sache geht vor die Hunde. Dein Werk. Und er betet. Und der Prophet ist noch nicht einmal im Hof. Dann spricht der Herr zu ihm, geh zurück zum Hiskia und sag ihm, so spricht der Herr. Aber Geschwister, es ist so wichtig beim Beten, dass du gegen die Wand betest. Dass du lernst, gegen die Hindernisse zu beten. Dass du lernst, gegen die Schwierigkeiten zu beten. Gegen die Wand. Oh Herr, du weißt, ich habe noch so viel vor. Aber da hinter der Wand ist der Herr. Verstehst? Hinter der Wand ist der Herr. der hört. Wände hören mit. Kennst du diesen Spruch? Wände hören mit. Und der Herr hört ganz genau. Oh, mein Kind, der weint, der flennt, der heult, der klagt. Ich habe noch so viel für dich zu tun, Herr. Jesaja geht zurück und sagt ihm, dass ich dein Leben verlängere. Noch wie viele Jahre wünschst du es? Ja, ich brauche noch 15 Jahre vielleicht. Ja, und 15 Jahre werden seinem Leben hinzugetan. Wir dürfen konkret beten. Warum sage ich das? Mein Vater war todkrank, Invalide, Frührentner und eine große Familie zu versorgen gehabt. Kinder, die noch gar nicht groß waren und so weiter. Dann sagt er, oh Herr, hol mich bitte nicht, heil mich, stell mich wieder her. Und er wurde wiederhergestellt und dann hat er von Gott ein Gebet gehabt. Weißt du, wenn wir beten, wir sollten bei Gott viel erwarten. Den Mund weit auftun. Jeremia 33. Mach deinen Mund weit auf. Nicht so, ich möchte noch den nächsten Geburtstag erleben. Oder Silvester noch. Oder Weihnachten. Nein, bete großzügig. Herr, dass ich 120 Jahre alt werde. Verstehst du? Kann es immer noch weniger werden. Also wenn man schachert, wenn man mit Gott schachert, man muss groß machen. Und mein Vater hat gesagt, Herr, du kannst mich holen, wenn mein Jüngster aus dem Haus geht. Damit meine Frau, meine Mutter also diese Sorge nicht mehr hat, wie geht es mit meinen Kindern weiter. Und ich sagte eines, als der Jüngste aus dem Haus geht, mein jüngster Bruder, der ging auf die Bibelschule. Das war im September. Im Oktober wurde mein Vater krank, im November verstarb er. Genauso wie er gewollt hat. Verstehst du? Genau wie er gewollt hat. Und mein Bruder, der hat dann die Pastorenstelle angenommen und Gott gedient. Und er war ausgesorgt. Und Gott hört Gebet. Aber ich will dir eines sagen, bete. Gott ist ein Hörer der Gebete. Aber bet weit, breit, hoch und tief. Und sag, Herr, wenn schon, oh, da möchte ich sogar noch meinen Urenkel sehen. Ne? Urenkel, noch viel mehr. Verstehst du? Lass mich noch das erleben. Das ist eine, wir sollen die Grenze weit setzen. Nicht so gerade was, das, was ich gerade vor der Nase habe. Erwarte Großes und du wirst Großes von Gott bekommen. Erwarte etwas Wunderbares und du wirst was Wunderbares bekommen. Gott hört hinter der Wand. Gott ist hinter der Wand, hinter deinen Hindernissen. Und Gott ändert beim Hiskias seinen Plan. Und ja, die Botschaft muss, 2. Könige 20, Vers 5, ich will dich heilen, ich will dich verlängern, dein Leben, ich will dir Gutes tun, mehr denn je. Weißt du, Gott hört das echte Herzensgebet. Gott sieht bei diesem Cornelius, dass er ehrlich meint, er betete viel. Was er zusammen gebetet hat, ist egal. Verstehst du? Denn der war ja kein Jude, der war ein Römer. Und er betete viel. Verstehst du, was er da gehört hat, wie die da beten? Oder Gebetsbuch oder was auch immer ist. Wir sollen nicht schenieren, uns nach dem Gebetsbuch zu beten. Ich habe zu Hause Gebetsbücher, da heißt es, lieber Gott, gib eine glückliche Niederkunft für die Königin. Versteht? So aus dieser Königszeit noch. Weißt du, die Leute haben sehr konkret gebetet, für jede Lebenslage ein Gebet. Und fang konkret an zu beten. Echt, Gott erhört Gebet, wenn du anfängst, konkret zu beten, wenn es von Herzen kommt. Weißt du, Gebete, die Echtheitsprobe bestanden haben, echte Gebete, Echtheitsprobe bewährt durchs Feuer, geläutert durch die Schwierigkeiten, Trübsal und was auch immer ist. Und dann tragen diese Gebete dieses Echtheitssiegel. Es ist echt, was der da betet. Gott erhaltet den König, die Königin. Eines der schönsten Lieder, was wir haben, da ist ein Berliner Pastor, der Kaiser hat abgedankt, weiß nach dem Ersten Weltkrieg abgedankt, und der geht durch die Felder und ist traurig, mein König ist weg. Und dann bekommt er ein Lied, das ihn inspiriert, ich habe einen herrlichen König, denn einzig erkenne ich an, nicht den Kaiser, oder nein, meinen König. Weißt du, wir verlieren manchmal Könige, Menschen, damit wir den richtigen König finden. Ich habe einen herrlichen König, denn einzig allein erkenne ich an. Cornelius hat sehr viel Gutes getan. Und er hat gar nicht erwartet, dass Gott ihm hilft. Aber er hat es getan für Gott, für die Menschen, für die damaligen armen Menschen in der Umgebung. Er hat es für Gott getan. Und deshalb ist es so wichtig, nicht wie für wen ich das mache, sondern für Gott. So viele Menschen, die denken, ja, ich habe es der Gemeinde gegeben, ich habe es dem Pastor gegeben. Nein, gib es dem Herrn. und der Herr will es dir vergelten. Er ist der Belohner. Und das Gebet, noch ganz schnell, greift erst nach den Tests, wenn wir die Tests bestanden haben, diese Echtheitsprüfung, Bewährung, wie der Elia und wir viele andere auch, wie der Abraham. Viele Christen wachen geschockt auf. Gott hört mich nicht, Gott versteht mich nicht und was auch immer ist. Aber sie haben die Echtheitsprobe noch nicht bestanden. Weißt du, und Gott hört unser Gebet. Er hört das Wimmern seines Kindes. Er hört es genau. Aber er sagt, nimmt das wirklich ernst? Glaubt er wirklich das, was er bittet? Ist es ihm wirklich ein Anliegen? Gott handelt erst, wenn du durchs Feuer gegangen bist. Und alle Schlacken abgefallen sind. Oder wie ich gesagt habe, erst wenn du gestorben bist. Aber sterben ist etwas anderes. Sterben, bevor du stirbst. Bevor du verderbst. Bevor es in den Bach runtergeht. So, warte auf Gott. Sag, oh Gott, du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann machst du weiter. Gott handelt, wenn du die Gegensätze, das Gegenteil verkraftest und sagst, ja, Amen, dein Wille geschehe. Du machst recht. Mein Ich muss mit dem Ich Gottes übereinstimmen. Ich muss im Gleichschritt mit Gott sein. Mein Leben muss mit dem Leben Gottes übereinstimmen. Nachdem du ganz schwach geworden bist, dann kannst du die Gnade voll genießen. Lass dir bei meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In Lukas 1, Vers 13, da ist die Geschichte vom Zacharias ganz schnell noch. Weißt du, so viele Christen, sie beten, oh Gott, erlöse Israel. Herr, erlöse diese Stadt, erlöse das Land, erlöse Deutschland, erlöse die armen Menschen in dieser Stadt, wo sie jetzt alle herkommen, woher auch immer. Erlöse sie. Und dann sagt Gott, was du tun sollst. Halt dich fest. Dann sagt der liebe Gott, was du tun sollst. Du, Zacharias, deine Frau Elisabeth, die kriegt einen Jungen und der Bub soll Johannes heißen. So wie ich. Johannes. Toller Name. Von dort kommt der Name her. Aber Herr, in meiner Familie heißt niemand Johannes. Also es gibt Paul und Peter, aber kein Johannes. Und normalerweise bei uns ist die Sitte, dass man den Erstgeborenen nach dem Vater benennt, Sohn des. Und wenn wir an Gott zweifeln, werden wir unbrauchbar für den Dienst Gottes, für die Berufung, unbrauchbar für Gott. Wenn wir den Auftrag nicht so ausführen, wie er sagt, du sollst ihn Johannes nennen. Und weißt du, was mit dem Zacharias passierte? Sein Mund wurde verschlossen, er hat die Sprache verschlagen, die Zunge hat nicht mehr funktioniert, er hat wahrscheinlich einen Schlaganfall gekriegt, konnte nicht mehr sprechen. Wir stehen also vor dem Wirken Gottes, wir hören die Stimme Gottes, wir wissen, es geht weiter, wie auch immer. Und Gott will durch uns was tun. Und Gott will, dass wir mit der Tradition brechen. Nicht mehr Paul und Peter und Joshua und was weiß ich. Jetzt heißt er Johannes. Und mit ihm wird Gott etwas Neues beginnen. Johannes der Täufer, du kennst ja die Geschichte. Er sollte ein Wegbereiter des Herrn sein. Aber er wollte lieber an der Tradition bleiben, der arme Zacharias. Ja, er ist der Priester, ein hoher Priester. Doch Gott wollte andere Wege gehen. Gott will unsere Gebete erhören, aber nicht so, wie wir es wollen, sondern wie er es will. Und er nennt den Namen Johannes. Gib ihm den Namen Johannes. Gott erhört unser Gebet auf seine Art und auf seine Weise. Ihr Lieben, auf seine Art und auf seine Weise. Und wir wollen gerne so die ausgetrampelte Pfade gehen. Mein Großvater ging schon hier und der Urgroßvater war auch schon dabei. Wir wollen nach dem Fleisch gehen, aber Gott will uns ganz neu lenken, dass wir flexibel sind. Gott holt uns aus der Gewohnheit heraus. Und für die Gebetserhörung müssen wir vorbereitet werden. Herr, dein Wille geschehe, wie du es willst, wie du es führst, wie du reagierst. Gott will etwas von sich selbst uns geben. Und Gott ist ein anderer Gott als wir Menschen. Weißt du, er ist total anders. Gott ist anders. Denkt anders, handelt anders und so weiter. Er möchte uns Reichtum geben. Er möchte uns heiligen, heilen. Anerkennung schenken, was auch immer ist. Aber wir müssen diese gewöhnlichen Wege verlassen. War die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Verstehst du, das ist die große Frage. Gott will uns revolutionäre Wege führen. Gott kann man nur auf ungewöhnlichen Wegen dienen, aber Johannes. Und erst als er dann eine Tafel nahm, und wie soll der Junge heißen? Johannes. Verstehst du? Dann kam die Sprache wieder. Erst wenn wir Gottes Willen tun, aufschreiben, aussprechen, dann kommt wieder der alte Geist zurück. Aber nicht mehr das alte Amt, sondern das Priesteramt hat aufgehört mit dem Zacharias. Er war der letzte gottgegebene hohe Priester. Die anderen nachher waren nur noch Waschlappen von Herodes Gnaden. Wir werden leicht müde. Und das ist, wie der Teufel arbeitet. Oh Herr, ich muss so lange auf die Segnung Gottes warten. Ich muss das und das tun. Weißt du, Gott dient man unkonventionell. Weißt du, dieses Wort, lass es dir gehen. Gott dient man ja, in der Schwachheit, in der Bescheidenheit. Du wartest auf den Sieg und er kommt. Ich bin sicher, dass er kommt, aber wir müssen warten, wie der Cornelius. Der Cornelius wusste, ich diene Gott und das ist nicht umsonst. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Und dann kommt die Stimme vom Himmel, ich habe dein Gebet erhört, ich habe deine Almosen gesehen, ich habe deine Treue gesehen, es ist nichts umsonst gewesen, ich habe deine Hingabe gesehen, Cornelius, ich habe deinen guten Willen gesehen, das hat manchmal nicht geklappt, aber ich habe das Gute in dir gesehen. Und Jesus sagt, ich habe deinen Glauben gesehen. Weißt du, deinen Glauben. Und er schickt, lass den Petrus kommen. Gott, der in das Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Gott sieht das Verborgene. Wie hast du das gemacht? Aus welchen Motiven, welchen Gründen? Gebete. Psalm 37, Vers 4. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es dir geben, was dein Herz sich wünscht. Gott weiß, was du brauchst. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Er weiß für uns, was das Optimale, das Beste vom Besten ist. Gott, wenn Gott uns dient und hilft, macht er das Perfekte, das Perfekteste von allem, das Bestmöglichste. Er weiß, was er uns zumuten kann. Er weiß es, wo wir am wirkungsvollsten sind, am effektivsten. Und ehe sie bitten, will ich ihnen antworten. Das ist Gottes Wort. Weißt du, die Antwort ist schon parat. Die wartet auf dich. So wie wir hier, bevor wir hier eingezogen sind, 9 Monate stand der Laden leer. Und der hat inseriert und keiner kam und keiner hat es gemietet. Verstehst? Unvorstellbar. Da sagte ich, ich werde diese Räume gar nicht los. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Und dann habe ich bestimmte Bedingungen gestellt. Gott hat mir ganz klar gesagt, wie wir das mieten werden. Da muss zuerst eine Tür eingebaut werden. Und erst wenn wir die Tür eingebaut haben, wir wollen da nicht von hinten irgendwo reingehen, da über das Gelände. Nein, wir wollen hier direkt vom Hof reingehen. Ja, machen Sie das. Ich bin so froh, dass Sie wenigstens ein Stück von dem ganzen Laden mieten. Du siehst, 9 Monate, eine ganze Schwangerschaft. 9 Monate. Und wer weiß, wo manche Dinge noch auf uns warten. Wir haben gar keine Ahnung. Die Antwort ist schon da. Noch ehe Sie bitten, will ich antworten. Ich habe ein altes Gebet irgendwo gefunden. Und ich möchte dieses Gebet noch schnell lesen. Und zwar auch nur in Stücke. Wie auch immer, das Gebet eines Bewährten. Und ich darf Gott alle meine Anliegen vortragen. Und dieser Beter sagt, wende dich zu mir, wenn ich dich im Geheimen anspreche, im stillen Verborgenen. Wende dich zu mir, wenn ich vor dir geflüchtet bin oder Angst habe oder in Not bin. Herr, erbarm dich meiner. Dich flehe ich an. Auf dein Erbarmen hoffe ich, denn ich weiß, was in mir vorgeht. Nein, denn du weißt, was in mir vorgeht. Du kennst meine Bedrängnisse. Du vertraust mir in meinem Inneren und ich warte auf dich und hoffe auf dich. Und ich will dir dies alles vortragen, aber meine Worte reichen es nicht. Du kennst mein Herz durch und durch. Denn deine Vorsehung, mein Herr, lenkt mein Leben. Deine Vorsehung, mein Herr, lenkt mein Leben. Deine Vorsehung. Alles, was ich bis an mein Lebensende tue, was ich verheimliche und was ich offenkundig tue, mein Wohl und Wehe, Vor- und Nachteil liegt in deiner Hand. Ist das toll zu wissen? Im Gebet eines alten Frommen. Mein Gott, wer will mir geben, was du mir gibst? Keiner kann es. Und wer, ich bringe das ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, weil ich nicht alles lesen kann und will. Und wer wird mir Beistand leisten, wenn du mir deine Hilfe entziehst? Mein Gott, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Mein Gott, wenn ich deiner Gnade nicht würdig bin, so beschenke mich doch großzügig nach deiner großen Barmherzigkeit. Auch wenn ich nicht würdig bin. Mein Gott, denn wenn du vergibst, wer kann meine Sünden behalten? Mein Gott, wie könnte ich von deiner Gunst enttäuscht sein, da du mir mit mein Leben lang nicht anders warst als gütig und immer gütig verfahren bist? Wie könnte ich Deine Güte lässt mich hoffen und dein Vergeben reicht bis weit über mein Tun hinaus. Mein Gott, weise mein Verlangen nicht zurück und enttäusche meine Hoffnung nicht. Mein Gott, ich glaube nicht, dass du mein Verlangen, für das ich mein Leben preisgegeben habe, nicht erfüllst. Meine Sehnsucht, meine Wünsche, meine Bedürfnisse hier. Mein Gott, wer dich erkannt hat, ist nicht unwissend. Und wer deinen Beistand fordert, der erleidet keine Niederlage und der erleidet keine Nöte und keine Schwierigkeiten, denn du bist ihm zugewandt wie die Sonne. Wir leben ein Sonnenleben, wenn wir in der Nähe Gottes sind, auf seiner Seite sind. Mein Gott, wer deinen Weg beschreitet, wird erleuchtet und wer an dir festhält, wird in deiner Nähe ruhen. Ich habe zu dir Zuflucht genommen, mein Gott, so enttäusch mich nicht. Da ich deine Güte erwarte, stelle ich, egal wie die Hindernisse sind, und fürchte mich nicht, denn ich weiß, deine Barmherzigkeit ist mit mir. Halleluja. Mein Gott, geselle mich zu deinen auserkorenen Freunden, erwähle mich. Gott liebt seine Freunde, seine Diener. Ein langes Gebet würde ausreichen für ein Gebetsbuch. Bete einfach, dass der Wille Gottes geschieht in allen Dingen. Und wenn du das betest, wird Gott dir die Wege, die Türen, die Möglichkeiten, alles öffnen, was wir brauchen. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Botschaft. Ich danke dir, dass du ein Hörer der Gebete bist. Und Herr, wir wissen, du bist ein unbegrenzter Gott. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Halleluja, du hast uns bisher nicht enttäuscht. Und wir vertrauen dir und wir stützen uns auf deine Macht und wir sind deine Kinder und wir bleiben deine Kinder. Herr, du hast uns erwählt, berufen und herrlich gemacht. Mein Gott, du bist meine Zuflucht, du bist unsere Zuflucht für und für. Amen.